Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass wir verstehen, was er uns heute sagen möchte. Herr, du hast uns gerufen, heute Morgen zu dir und noch mehr, du hast uns erwählt. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, von Professor Reinhard Slenske habe ich gelernt, dass man, wenn man die Bibel aufschlägt und den Text mit zwei Fragen lesen soll. Die erste Frage, Herr, wer bist du? Und die zweite Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und so wird der Text von einer Pflichtlektüre, die man beiseite legt, zu einer Anleitung für die Anbetung und zu einer Herausforderung für den Tag oder für die Woche. Was möchte Gott, was ich tun soll? Im heutigen Predigttext, den wir schon als erste Lesung gehört haben, genügt ein einziger Vers, um diese Fragen aufzuwerfen und zu beantworten. 5. Mose 7, Vers 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Zwei Sachen sollen wir über Gott wissen. Gott ist treu und Gott ist barmherzig. Und zwei Sachen erwartet Gott von uns, dass wir ihn lieben und dass wir seine Gebote halten. Fangen wir an, Gott ist treu. Das Wort Treue ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Trennungen, Scheidungen, Affären, überall, auch in den Kirchgemeinden. Wir erfahren es auch aus den Klatschkolumnen, im Internet heißt es noch Kolumnen. Wir erfahren es aus Romanen und Filmen, es geht nicht ab ohne Ehebruch, ohne Trennungen und neue Partner. In den sozialen Medien wird das vermutlich, ich kenne mich dort wenig aus, aber wird es nicht anders sein als früher auf dem Pausenhof, wenn jemand mit 16 noch Jungfrau ist, egal ob Junge oder Mädchen, dann muss man sich schämen und rechtfertigen oder man lässt es eben keinen wissen. Dabei gibt es eine große Sehnsucht nach Treue. Man merkt das daran, dass Menschen nach wie vor mit Angst, mit Zorn, mit Bitterkeit reagieren, wenn der Partner untreu ist oder die Trennung möchte. Gewalt, was ja, wofür es keine Entschuldigung gibt, aber Gewalt in solchen Situationen beruht ja auch oft oder entsteht oft daraus, dass der eine Partner, meistens ist der männliche, sich hilflos fühlt und mit dem Gefühl der Hilflosigkeit nicht umgehen kann. Mit der Angst, verlassen zu werden, also Gewalt als Ausdruck der Schwäche. Und auch Kinder haben heute genauso wie früher Angst vor der Trennung ihrer Eltern und empfinden es als Untreue, wenn ein Elternteil sie ja im Stich lässt. Und manchmal ist es ja auch so. Natürlich bleiben viele Paare auch zusammen aus Bequemlichkeit. Mir hat mal eine Bauersfrau gesagt, oder im Gespräch sagte sie das, als das Thema aufkam, mein Mann, der kommt immer zurück, der ist ans Futter gewöhnt. So wie so ein Ochse, der immer wieder in den Stall läuft, weil er weiß, dort gibt es leckeres Grünfutter in der Raufe. Manche Paare bleiben zusammen aus Mangel an Möglichkeiten. Man lernt gar keinen anderen kennen, wenn man zu Hause im Garten und vor dem Fernseher beschäftigt ist. Aber das ist nicht Treue, wenn man zu bequem ist oder keine anderen Möglichkeiten hat. Sondern Treue ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, was auch für Schwierigkeiten kommen. Was mir auch abverlangt wird in unserer Beziehung. Was sich auch sonst für lockende Möglichkeiten bieten. Ich bleibe bei dir, ich halte zu dir, du kannst dich auf mich verlassen. Gott hat sich für sein Volk Israel entschieden und ist dieser Entscheidung treu. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, damals am Sinai. Und weil Gott treu ist, schon alleine deshalb, weil Gott treu ist, wird er diesen Bund halten. Und zwar hat er gesagt, bis in die tausendste Generation. Eine Generation kann man mit 25 oder 20 Jahren rechnen, heute geht es mehr auf 30 bis 35 zu, die Länge einer Generation. Das heißt, 1000 Generationen sind 20 bis 25.000 Jahre. Wenn wir bedenken, Abraham oder die Geschichte Israels seit Mose währt etwa 3200 Jahre. Wenn wir noch Abraham dazu rechnen, sind es 3500 oder maximal 4000 Jahre. Bleiben noch mehr als 20.000 Jahre übrig, in denen Gott seinem Volk Israel die Treue halten wird. Daran ändert weder Abbas noch die Hamas etwas, weder die EU noch die UNO, weder Islamisten noch Sozialisten, nicht mal Trump oder Netanyahu können sich so verhalten, dass Gott diesen Bund aufkündigen wird. Von denen allen wird nämlich in 20.000 Jahren keiner mehr reden. Aber Gott wird seinem Volk dann immer noch treu sein, hoffentlich dann schon auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel. Liebe Gemeinde, auch mit uns hat Gott einen solchen Bund geschlossen, in der Taufe. Und da es derselbe Gott ist, wird er genau dieselbe Treue uns halten, wie er sie seinem Volk Israel hält. Wir können uns auf Gottes Treue verlassen, wir können uns auf Gottes Treue berufen. Ich für mich selbst, für meine Kinder, für meine Gemeinde, für unsere Landeskirche, für die Kirche weltweit. Der Evangelist Wurtsch Menier, von dem vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört hat, hat im Zusammenhang mit dem Gebet für die eigenen Kinder gesagt, wir brauchen keine Fürbitte zu tun für unsere Kinder, dass sie zum Glauben kommen oder im Glauben bleiben, sondern wir dürfen uns auf Gottes Versprechen berufen. Wir dürfen über ihnen ausrufen, sie sind erlöst, sie sind gerettet, Gott hat sie angenommen und das gilt und darauf berufe ich mich. Dass Gott treu ist, das heißt im Hebräischen Hane-Eman. Das sage ich nur deswegen, weil da ein Wort drin vorkommt, das Sie alle kennen. Eman, das ist der Wortstamm von Amen. Wir berufen uns, wenn wir nach dem Gebet Amen sagen, auf Gottes Treue. Wir sagen ganz gewiss, ich bin ganz sicher, dass Gott hören und handeln wird, denn er hat es versprochen und er ist treu. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott ist treu. Das zweite, Gott ist barmherzig. Dieses Wort, was Martin Luther in Anlehnung an die griechische Bibel mit barmherzig übersetzt hat, bedeutet im Hebräischen mehr Güte oder Freundlichkeit. Barmherzigkeit und Freundlichkeit gehören sicher zusammen, aber sind nicht dasselbe. Ich will es mal sagen, am Beispiel einer Krankenschwester, haben Krankenschwestern unter uns, ich spreche mit aller Vorsicht, Krankenschwestern sind ja Menschen, die sich ihr Leben, ihren Beruf dem Anliegen gewidmet haben, kranke Menschen zu pflegen, zu versorgen, zu ihrer Heilung beizutragen. Und allein diese Entscheidung beruht ja nicht darauf, dass man als Krankenschwester so wahnsinnig viel Geld verdient, sondern darauf, dass man so die Grundeinstellung hat, ich würde ein erfülltes Leben führen, wenn ich Menschen helfen kann. Also Barmherzigkeit als Grundeinstellung. Nun ist aber das klassische Bild der Krankenschwester, vor allem der Oberschwester, vielleicht ein Zerrbild, aber manche machen auch ähnliche Erfahrungen, dass sie oftmals ein bisschen burschikos ist, sogar rabiat, manchmal auch ein bisschen barsch. Und das muss ja auch sein, denn die Krankenschwester muss dem Patienten manchmal wehtun. Eine Spritze setzen oder eine Kanüle, sie muss ein Pflaster abmachen und kann dann eine halbe Stunde verbringen und mit viel entschuldigen und so, sondern das muss einfach mal runter und dann wird die Stelle behandelt. Manchmal muss sie den Patienten etwas verweigern, was sie dringend brauchen, zum Beispiel etwas zu trinken nach der Operation oder aufzustehen, wenn der Arzt liegen bleiben verordnet hat oder liegen zu bleiben, wenn der Arzt oder Physiotherapeut aufstehen verordnet hat. Manchmal müssen Krankenschwestern sehr schnell machen, entweder weil es Gefahr im Verzug ist oder weil eben viele andere Patienten auch noch Hilfe brauchen. Und das alles ist verständlich und es gibt auch viele Patienten, die gar nichts anderes erwarten, weil sie sagen, ich will eine ordentliche, fachgerechte Behandlung und Freundlichkeiten, das kann meine Frau machen oder meine Kinder oder die Oma. Aber wie schön empfinden es viele Kranke, wenn eben die Schwester trotz der schweren Dinge, die sie mit dem Patienten machen muss und trotz der Eile, die sie oft hat und trotz der der Konsequenz, mit der sie vorgehen muss, dass sie trotzdem auch noch ein bisschen freundlich sein kann, ein bisschen zugänglich, ein bisschen verständnisvoll gegenüber dem Patienten. Und das hilft oftmals auch bei der Heilung. Gott jedenfalls ist nicht nur barmherzig mit uns, sondern auch freundlich, zugänglich und verständnisvoll. So sagt es dieser Text und auch viele andere in der Bibel. Ich selber habe ziemlich lange gebraucht und bin vielleicht sogar noch dabei, das zu begreifen, dass Gott gütig und verständnisvoll ist. Ich habe Gott irgendwie tief in meinem Unterbewusstsein gesehen wie so ein streng Lehrer, der eine Hausaufgabe gibt und sagt, das erledigst du bis Dienstag, dann wird es eingesammelt und wird bewertet. Und dann stehe ich da mit der Hausaufgabe und kämpfe und muss das irgendwie lösen. Aber Gott ist vielleicht eher wie ein guter Vater oder eine gute Mutter, wo man hinkommen kann, auch mit der Hausaufgabe, und sagen, ich kann das nicht, verstehe das nicht, oder ich schaffe das nicht, oder ich traue mich nicht, oder ich habe eigentlich gar keine Zeit, das zu machen. Was soll ich denn jetzt machen? Und immer wenn ich mich Gott zuwende, egal in welcher Situation, mit welchem Problem, mit welcher Schuld, mit welcher Aufgabe, mit welcher Sackgasse, in der ich stecke, immer wenn ich mich Gott zuwende, kann ich mich darauf verlassen, dass er gütig und freundlich ist. Dass er mir vielleicht manchmal eine klare Ansage macht, aber dabei verständnisvoll ist. Mit meinen Grenzen und mit meinen gefühlten Unmöglichkeiten. Und selbst wenn wir vergessen, uns Gott zuzuwenden, wenn wir uns nicht trauen, wenn wir ihm davonlaufen und nicht zu ihm kommen, dann sieht er uns trotzdem mit großer Liebe, mit Mitleid und Erbarmen nach. Er sieht die Schmerzen und die Wunden, die wir uns selbst zufügen, die uns andere zugefügt haben und die wir anderen zufügen. Er sieht unser Unvermögen, uns zu ändern, und er hat alles getan, damit wir Heilung und Vergebung erhalten, damit wir neu anfangen können. Aber nun erwartet Gott auch zwei Sachen von uns. Zwei sind es jetzt, die wir hier aus diesem Vers herauslesen können. Das erste ist, dass wir Gott lieben. Lieben Sie Gott? Ich will es mal nicht mit Handzeichen machen. Ich denke, dass einige unter uns sagen werden, ja, ich bin in Gott verliebt. Und dass es andere gibt, die sagen, also Gott lieben, das geht eigentlich gar nicht. Ich kann ihn ja gar nicht sehen. Ich fürchte ihn. Ich respektiere ihn. Ich vertraue ihm. Ich ehre ihn. Aber lieben, das ist eigentlich nicht das Wort, was ich dafür verwenden würde. Es ist ja generell mit der Liebe so eine Sache. Ich hatte nach ein paar Jahren Ehe den Eindruck, dass ich bei meiner Hochzeit noch gar nicht gewusst habe, was Liebe ist. Aus der Warte, die ich dann hatte, nach einigen Erfahrungen miteinander, auch nach schweren Zeiten, die man gemeinsam durch hat, dass ich dann ja eine Beziehung hatte zu meiner Frau, wo ich sage, das ist jetzt Liebe, aber damals war es vielleicht nur Verliebtheit. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt manchmal, ist das überhaupt wirklich Liebe? Oder liebe ich nicht das Schöne und das Gute, was meine Frau für mich bringt? Wie wohl es mir tut, mit ihr zusammen zu sein und ihre Liebe zu erleben. Die Nagelprobe auf die Frage, ist es wirklich Liebe? It's in his kiss, heißt es im bekannten Hit. Nein, das ist nicht die Nagelprobe, sondern die Nagelprobe ist die Frage, würde meine Liebe Bestand haben in einer Lebensphase, vielleicht von Monaten oder Jahren, in der mir die Beziehung nur Lasten und keine Freude bringt? Würde ich dann durchhalten? Würde ich dann immer noch meinen Partner lieben? Und so gilt auch die Frage mit der Liebe zu Gott. Würdest du an Gott festhalten in einer Zeit, wo du keine Freude im Glauben empfindest? Wo du keine Erfahrungen mit dem Gebet machst? Wo dir Gott Lasten und Leiden auferlegt? Wo du auf deine Fragen keine Antworten erhältst? Würdest du dann an Gott festhalten? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann ist es Liebe. Denn Liebe lässt sich eigentlich von Treue überhaupt nicht trennen. Liebe zu Gott, merken wir daran auch, ist ein Geschenk, was uns Gott macht. Nichts, was wir aus uns selbst hervorbringen. Liebe zu Gott ist etwas, was wir von ihm erbitten dürfen und das uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Gott lieben und das andere, was Gott von uns erwartet, dass wir seine Gebote halten. Aber das passt ja nun tatsächlich nicht mehr an unsere Zeit, oder? Du sollst Vater und Mutter ehren. Heute ist doch so, dass Eltern ihre Kinder ehren, ihnen gehorchen und alle Wünsche erfüllen sollen. Aber da sollen Kinder auch noch Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht Ehe brechen. Wer kann dafür noch Gültigkeit verlangen? Du sollst keine anderen Götter haben. Das ist doch heute als Intoleranz eigentlich völlig passé. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber in dem Moment, wo wir über einen schlechten Menschen reden, ist es doch gut, den noch ein bisschen schlechter zu machen und noch was draufzupacken, damit alle vor ihm gewarnt sind, oder? Du sollst nicht begehren. Das wird uns ja schon durch die Werbung ausgetrieben. Wir erfahren ständig, was wir noch alles brauchen und haben sollten und uns zulegen müssen. Und wir sollten keinesfalls akzeptieren, dass irgendjemand mehr hat als ich und sich Dinge leisten kann, die ich mir nicht gönnen kann. Gelten die Gebote wirklich heute noch? Die Antwort wird uns ganz einfach und klar beantwortet in unserem Predigttext. Im Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Du bist ein heiliges Volk. Heilig und profan sind zwei völlig verschiedene Sachen. Profan, auch banal, ist ein Ausdruck dafür, den verwenden wir das meistens anders. Also der heilige Bereich, was in der Nähe Gottes ist, und das andere, was draußen ist. Das sind zwei Welten. In einem Tempel gelten andere Regeln als draußen auf der Straße. Ein Gottesdienst ist etwas grundsätzlich anderes als ein Konzert. Ein Priester muss sich anders verhalten als ein Händler. Und wenn wir zum heiligen Volk Gottes gehören, dann ist die Frage für uns eigentlich überhaupt nicht relevant, passt das in unsere Zeit? Was machen die anderen? Was sagt die KI dazu? Sondern für uns gilt die Frage, entspricht mein Verhalten oder das, was ich jetzt tue oder vorhabe, entspricht das der Tatsache, dass ich zum heiligen Volk Gottes gehöre? Entspricht das der Tatsache, dass ich zu der Kirche gehöre, die Jesus Christus mit seinem Blut erlöst hat? Entspricht das der Tatsache, dass ich zu einer Gemeinde gehöre von Menschen, die durch die Taufe wiedergeboren sind, zu einem neuen Leben? Das ist die entscheidende Frage im Blick auf die Gebote. Und die entscheidende Frage heißt, gibt mein Leben die passende Antwort auf das, was Gott für mich getan hat, auf seine Liebe, auf seine Treue, auf seine Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihr Leben auf seine Treue ausrichten.